Gut ausgerüstet heißt heute das Predigtthema Epheser 6. Manche von euch wundern sich vielleicht, unsere Reihe ist ja noch nicht zu Ende, sondern nächsten Sonntag springen wir dann wieder zurück zum Kapitel 5. Da wird dann Tobias Feigs predigen. Wir haben ein bisschen getauscht. Er wollte lieber über Leben im Licht sprechen und ich lieber über die geistliche Waffenrüstung. Von daher, genau, springen wir heute vor ans Ende und nächstes Mal geht's dann um das Leben im Licht. Wir sind ja jetzt schon ein bisschen mit dem Epheserbrief gegangen. Paulus war ja längere Zeit in Ephesus gewesen, 2 Jahre hat er dort gewirkt und ja, viele sind durch sein Wirken Christen geworden, Juden, Heiden, und Ephesus war dann auch in den Folgejahren wirklich so ein Gebiet, wo der christliche Glaube wirklich auch gewachsen ist und aufgeblüht ist. Und das hat nicht zuletzt zu tun natürlich mit unserem guten Paulus. Ich lese mal die Verse vor aus dem 6. Kapitel, 10 bis 19, um die es heute gehen soll. Das ist so der Abschluss des Briefes. Und interessanterweise hat sich Paulus entschieden für den Abschluss des Briefes, so als etwas, was er den Epheser noch mitgeben will, als ganz wichtig, die geistliche Waffenrüstung zu nehmen. Das ist ja immer so ein spannendes und auch etwas mystisches Kapitel, finde ich. Also Epheser 6, ab Vers 10. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen, bereit für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet allezeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen, haben wir gerade schon gemacht, und für mich, für Paulus, haben wir nicht gebetet, aber der braucht unser Gebet auch nicht mehr, glaube ich. Dass mir das Wort gegeben werde, sagt Paulus, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkünden. Nirgendwo in seinen anderen Briefen geht Paulus so ausführlich auf den Kampf der Gläubigen mit widergöttlichen Mächten ein wie hier. Das ist mit großer Wahrscheinlichkeit auch dem Umstand geschuldet, dass die frischgebackenen Christen in Ephesus zuvor einer Vielzahl von Göttern und Götzen angehangen hatten und sehr offen für Magie und auch das Übernatürliche gewesen waren. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, wie man sich Ephesus so vorstellt. Es ist nur ganz verschwommen, Ephesus gibt's ja auch nicht mehr, sind ja nur noch Ruinen da. Also so hat sich ein alter Maler, der selber Ephesus mit ausgegraben hat, diese Stadt vorgestellt. Also es war eine sehr, sehr große Stadt, eine moderne Großstadt quasi, antike moderne Großstadt, wo viele Einflüsse zusammenkamen, viele Menschen aus dem ganzen Mittelmeerraum, viele Kulte, viele Religionen. Bei Ausgrabungen in der Stadt hat man viele Amulette gefunden und Schmuckstücke, Inschriften mit magischen Formeln, also das war so ein Umschlagplatz, ein Marktplatz der Kulte und magischen Praktiken, vielleicht sogar der bedeutendste im Mittelmeerraum. Da gab es zum Beispiel die sogenannten ephesischen Buchstaben, Ephesia Grammata, das sind so, wie bei Harry Potter muss man sich das wahrscheinlich vorstellen, sind so 6 sinnentleerte Wörter, und wenn man die in der richtigen Weise ausspricht, dann bewirken die irgendwas, ja. Also ich habe auch Harry Potter gelesen, manche von euch vielleicht auch, oder eure Kinder oder eure Enkel, und genau, da weiß man so ein bisschen, wo die Rowling, wo sie auch draus geschöpft hat, ja, die hat das ja nicht aus dem Nirgendwo genommen. Sowas hat es tatsächlich gegeben, also das gab es alles in Ephesus und noch viel mehr. Man konnte viel Geld ausgeben für Amulette, Armbänder kaufen, und solche magischen Wörter sollen auch die Statue der Artemis geziert haben. Artemis, in der alten Luther-Übersetzung heißt es noch Diana, da kommen wir gleich noch zu, das war die wichtigste Gottheit in Ephesus, auch noch zu der Zeit, als Paulus in Ephesus wirkte. Also das ist der Tempel der Göttin Artemis. Ihr merkt, ich habe mal im Studium tatsächlich auch Altorientalistik studiert, von daher finde ich das ganz toll. Hier der Tempel der Göttin Artemis, ein Riesenteil, und das war sogar eines der 7 Weltwunder der Antike. Das stand nun in Ephesus. Natürlich hat es auch die geistliche Atmosphäre dort geprägt. Und die Christen oder die junggebackenen Christen konnten sich nicht so einfach aus dieser Atmosphäre auch lösen. Der Stolz der Epheser war diese aparte Lady, die Artemis oder auch Diana. Sie war eine Muttergottheit, die große Mutter quasi, die Göttin der Fruchtbarkeit, der Frauen und der Kinder, die starke Amazonengöttin, will ich sie mal nennen, der Jagd, die Retterin der Epheser, die Königin der Welt, die Göttin des Mondes, die Himmelsgöttin. Das sind tatsächlich alles Attribute, die man ihr so zugeordnet hat. Da hatte es der Gott, wie ihn Paulus verkündigte, ein Gott, der in seinem Sohn selbst ans Kreuz ging, von Menschen gefoltert wurde, der starb und wieder auferstand, der hat es dadurch etwas schwerer gegen diese handfeste Alltagsgöttin für alle Gelegenheiten, die wir da sehen. Dennoch schien der Weg, so hat ja das Christentum wurde der Weg oder der neue Weg genannt, dennoch hat der Weg anscheinend eine große Bedrohung dargestellt für diese Stadt mit ihren vielen Kulten und vor allen Dingen mit ihrem Hauptkult der Göttin Artemis oder Diana. Interessanterweise. Ein Kult übrigens, mit dem auch viele okkulte Praktiken, magische Praktiken verbunden waren. Vielleicht erinnert ihr euch, in der alten Luther-Übersetzung heißt es noch in der Apostelgeschichte 9, groß ist die Diana der Epheser. Nun habe ich mit Erstaunen festgestellt, dass in der neuen Luther-Übersetzung, es lohnt sich die also zu lesen oder zu kaufen oder sich runterzuladen, 2017, heißt es gar nicht mehr Diana, sondern Artemis. Und das steht auch genau im Urtext. Also die neue Luther-Übersetzung ist wieder zu den Ursprüngen zurückgekehrt, näher an Luther und auch näher an den Urtext daran. Also, da gab es ja diese Geschichte, Paulus war eben in Ephesus, hat da gewirkt, gepredigt und hat eine Bedrohung dargestellt für diesen Kult der Artemis. Und dann gab es ja diesen Aufruhr in der Stadt, die riefen alle, nein, wir wollen aber unsere Muttergottheit nicht verlieren, wir wollen nicht diesen neuen Gott. Groß ist die Artemis der Epheser. Könnt ihr nachlesen in der Apostelgeschichte 19. Warum erzähle ich das? Vorangegangen war ein Ereignis, das ein bisschen mehr Licht wirft auf unseren heutigen Predigttext im Epheserbrief. Kann man auch nachlesen in der Apostelgeschichte 19. Und das wirft ein bisschen mehr Licht auf diese Worte, die Paulus da sagt, über die Waffenrüstung und den Kampf mit den Mächtigen und Gewaltigen. Paulus hatte viel gepredigt, geheilt in und um Ephesus, wie sein großes Vorbild Jesus. Er hat auch Menschen von dämonischen Mächten befreit. Und all das hat er in der Kraft Gottes getan und weil er mit Jesus verbunden war und weil er ja in Jesu Fußstapfen gegangen ist. Aber es gab auch Nachäffer sozusagen, die sagten, wir versuchen das jetzt auch mal, Menschen zu befreien, auch von Gebundenheiten, von dämonischen Mächten. Und wir tun das und sagen, also in dem Namen, von dem Jesus den Paulus predigt, ne, sei frei. Und dann sagten die Dämonen, also Jesus kenne ich, den Paulus kenne ich auch, aber dich kenne ich nicht, wer bist du? Könnt ihr nachlesen in der Apostelgeschichte 19. Und dann wurden diese Nachäffer böse verkloppt von den dämonischen Mächten. Also es gab da wirklich eine Auseinandersetzung und sie sind da nur um Haaresbreite mit dem Leben entronnen. Und das hat die Epheser aufhorchen lassen. Die Christen, die frisch gebackenen jungen Christen und auch die, die noch unentschlossen waren, sollen uns diesem neuen Gott anschließen, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und Jesus, weil sie gemerkt haben, wow, dem Paulus ist das nie passiert. Der hat offensichtlich mit Autorität gepredigt und geheilt und Dämonen ausgetrieben. Aber die Nachäffer, die nur so tun, als ob, die keine wirkliche Beziehung zu Gott haben und zu Jesus, bei denen wirkt das nicht. Also man kann den Namen Jesus nicht einfach als Zauberformel verwenden und dann ist alles in Butter. Die Epheser waren sehr bestürzt, viele von ihnen, kann man in der Apostelgeschichte nachlesen, weil ihnen klar wurde, zum Ersten, böse Mächte sind zerstörerisch. Zum Zweiten, besser, man hält sich von ihnen fern. Und zum Dritten, allein eine echte, authentische Verbindung zu Christus kann die Macht der wiedergöttlichen Mächte brechen. Allein eine echte, innige Verbindung zu Jesus kann die Macht der wiedergöttlichen Mächte brechen. Ich lese einmal aus der Apostelgeschichte 19, ab Vers 17. Furcht befiel sie alle und der Name des Herrn Jesus wurde hochgelobt. Es kamen auch viele von denen, die gläubig geworden waren und bekannten und verkündeten, was sie getan hatten. Viele aber, die Zauberei getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen, also ihre Zauberbücher oder Papyri, und verbrannten sie öffentlich und berechneten, was sie wert waren und kamen auf 50.000 Silbergroschen. Also hier ziehen wir eine erstaunliche Erkenntnis aus diesem Text. Es gab nicht nur Heiden offensichtlich, die sich jetzt von ihren widergöttlichen magischen Praktiken, okkulten Praktiken abwandten, sondern auch Christen. Also Leute, die zugegeben wahrscheinlich noch nicht lange Christen waren, ja von Paulus und seinen Gefährten bekehrt, aber die hatten trotzdem noch ihre Parallelgötter sozusagen beibehalten. Ja, ihre vorchristlichen, paganen, magischen Praktiken, die hatten sie nicht alle zur Seite gelegt. Ich denke mal, das ist ja ganz menschlich. Ja. Sie haben sich wahrscheinlich gedacht, naja, ob das jetzt mit diesem Gott so klappt, dem Gott da aus diesem kleinen da Judäa, Israel und so und mit Jesus Christus, ne, das ist ja eigentlich eine irre Geschichte, ein Gott, der gekreuzigt wird und wieder aufersteht, geht uns ja heute auch noch manchmal so. Und dann haben sie gedacht, dann lobe ich mir doch meine Artemis oder dann gucke ich doch mal lieber bei Pan wieder vorbei oder so. Also sie haben da ihre eigenen vorchristlichen Gottheiten noch so ein bisschen in der Hinterhand gehabt, weil sie noch nicht wussten, kann ich diesem neuen Gott wirklich vertrauen? Vielleicht so als kleine Versicherung. Vielleicht hatten sie auch Angst, manche der alten Gottheiten vor den Kopf zu stoßen und wollten sie nicht verärgern und sich eben noch so eine Hintertür offen halten. Auch damals gab es schon genauso wie heute wieder oder immer noch Synkretismus. Also das so nennt man die Vermischung verschiedener Kulte und Religionen. Das ist ja keine neue Erfindung. Gerade heute, wo wir in der Welt leben, wo jeder sich seine Playlist selber zusammenstellen kann oder auch seinen Glauben selber zusammenstellen kann, ist das ja ganz einfach geworden. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Die Älteren unter uns kennen das noch, Pippi Langstrumpf. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und so sagt es auch der moderne Mensch oft. Das Credo des modernen Menschen ist oft, ich mache mir meinen Gott, wie er mir gefällt. Vielleicht ein bisschen Buddhismus, ein bisschen Esoterik, ein bisschen keltisches Neuheidentum, ein wenig Naturreligion, eine Prise Jesus. Und dann ist meine Patchwork-Religion fertig. So ähnlich war es eben auch damals in Ephesus, zur Zeit, als Paulus da gewirkt hat und im frühen Christentum späterer Zeit. Man hat Texte gefunden, auch noch aus dem 4., 5. Jahrhundert in Ägypten, Texte von koptischen Christen. Da sollte man ja eigentlich meinen, dass das Christentum da schon Wurzeln gefasst hatte. Das hat ja schon 500 Jahre Zeit gehabt oder 400. Aber da gibt es Texte, Gebetstexte, wo Jesus angerufen wird, aber parallel mit anderen, mit ägyptischen Gottheiten und römischen Gottheiten. Also alles so im einen und demselben Atemzug. Man kann ja nie wissen, ne? Mehr ist immer besser als weniger. Ja, nun zurück zu unseren ephesischen Juden und Heiden, die Christen geworden waren, die nun eben ganz angerührt waren. Der Geist Gottes hatte sie überführt und ihnen gezeigt, schau mal, da ist noch was in deinem Leben, was nicht mit dem neuen Glauben, was nicht mit mir, mit Gott, mit Jesus Christus zusammenpasst. Da ist etwas, von dem du dich trennen musst. Gottes Geist überführt sie und sie merken, dass sie immer noch auf beiden Seiten hinken, dass sie insgeheim den alten Göttern huldigen, noch ihre magischen Amulette tragen, ihre Beschwörungsformeln aufbewahren. Sie vertrauen Gott noch nicht. Sie trauen sich noch nicht, alte Sicherheiten, vermeintliche Sicherheiten loszulassen und sich einfach Gott hinzugeben. An diesem Tag aber, so erzählt es die Apostelgeschichte, brachten sie ihre magischen Papyri, also Harry Potter wieder lässt grüßen, ihre Zauberbücher zusammen, wahrscheinlich in der Gegenwart des Paulus und in der Gegenwart der christlichen Gemeinde, der Mitglieder der christlichen Gemeinde. Und es waren ja selber Leute von uns. Also es ist so, wie wenn aus unserer Mitte jetzt Leute nach vorne kommen und sagen, hier, wo ist die Mülltonne? Ja, das und das hält mich von Gott fern, das bekenne ich euch heute, das schmeiße ich jetzt hier rein. Die Papyri, so erzählt es uns die Apostelgeschichte, hatten ungefähr einen Wert von 50.000 Silbergroschen. Das sind 50.000 Tagesverdienste, also ein normaler Mensch hätte dafür 50.000 Werktage arbeiten müssen. Oder, jetzt muss man rechnen, ich habe es gelesen, ihr könnt es ja nachrechnen, 150 Leute hätten dafür ungefähr ein Jahr arbeiten müssen. Also so viel war das wert. Ja, Papyri waren ja auch teuer und Magie ist immer auch kostspielig. Aber sie haben sich davon getrennt. Sie haben bewusst diesen öffentlichen Akt der Buße und der Distanzierung von diesen alten widergöttlichen Praktiken auf sich genommen. Es war für sie ein Bekenntnis. Ja, ich habe andere Götter neben Gott, neben Christus angebetet. Es tut mir leid. Ich bitte Gott und meine christlichen Geschwister um Vergebung. Ich trenne mich von allem, was mich von Gott fernhält. Hier und heute fange ich neu mit ihm an. Das ist vielleicht ein Gebet, was uns auch von Zeit zu Zeit gut tun würde. Und ab ins Feuer mit dem magischen Kram damals, ne? Heute müssten wir gucken, was wäre das so für uns. Da kann man sich natürlich fragen, ne, so wie Judas vielleicht seinerzeit Jesus fragte, mit dieser Salbe hätte man doch noch viel Gutes tun können. Ja, kann man sich ja fragen, die hätten doch die Papiere noch verkaufen können. Was hätte man da nicht alles der Gemeinde Gutes tun können? Ein Gemeindeprojekt finanzieren, eine Armenspeisung für ganz Kleinasien, was auch immer. Aber anscheinend sollten die schlechten Schriften nicht in Umlauf geraten. Es sollten ja nicht noch mehr Leute verführt werden und zum Abfall von Gott verführt werden. Also, auch wenn es wehgetan hat, schmerzte, weil da ja also ganze Jahresgehälter hingingen sozusagen, sie haben sich von dem, was sie von Gott trennte, getrennt. Und die Buße und die Umkehr, die zeigte auch Wirkung. Wir lesen in der Apostelgeschichte 19, so breitete sich das Wort aus durch die Kraft des Herrn und wurde mächtig. So viel zur Vorgeschichte unseres Textes. Und jetzt wollen wir im zweiten Teil der Predigt noch einen Blick natürlich werfen auf die geistliche Waffenrüstung. Aber ich denke, dieser Schritt war notwendig, damit wir sehen, in welche Atmosphäre hinein, in welche geistliche Situation auch in Ephesus, vor welchem Hintergrund ist dieses sechste Kapitel von Paulus, das Ende des Briefes von Paulus an die Epheser gesprochen. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, sagt Paulus. Dabei liegt die Betonung nicht auf seid stark, sondern in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Die Heiden und frischgebackenen Christen in Ephesus, die hatten ja schon geistliche Erfahrung in einem gewissen Sinne. Sie hatten Erfahrung damit, sich eine gewisse Form von geistlicher Autorität und Stärke zu eigen zu machen. Aber aus den falschen Quellen, aus dunklen Kanälen, durch Beschwörung und magische Formeln. Doch nun geht es darum, sagt Paulus, in Gott seine Stärke zu finden, in und mit Jesus und aus seiner Kraft heraus zu leben. Und dummerweise kann man sich diese Kraft Gottes und diese Macht dessen, der das All geschaffen hat und Tote auferweckt, nicht gefügig machen. Gott gibt freiwillig, was wir erbitten. Oder eben auch nicht. Er ist souverän. Wir sind seine Kinder und Erben seiner Herrlichkeit, das stimmt. Im Prinzip steht uns alles zur Verfügung, was er uns schenken möchte, was er hat. Aber nicht immer gibt er uns das, was wir für angemessen halten. Genesung von Krankheit, Wohlstand, Gelingen im Beruf, eine Familie, ein Partner. Gott ist unverfügbar. Das ist das Dumme an ihm. Gott ist unverfügbar. Und dennoch neigt er sich uns zu. Er ist barmherzig und lässt uns teilhaben an seiner Autorität, an seiner Macht. Er will mit uns eins werden, so wie er mit Jesus eins geworden ist. Und er will, dass unser Wille mit dem Seinen verschmilzt, so wie es bei Jesus ja auch der Fall war. Er gibt uns, was wir zum Leben brauchen, wann und wie er das will. Das war sicher für die Epheser sehr herausfordernd, das ist es für uns heute auch noch. Wir haben ja da auch gern unsere Hintertürchen oder unsere Sachen, wo wir dann doch wieder selber machen und uns versichern und kontrollieren wollen. Das war für die Epheser ein neues Konzept in gewisser Hinsicht, wie man im Englischen so schön sagt, mindblowing. Das finde ich immer so einen tollen Gedanken, da gibt es leider tolles Wort, da gibt es kein Äquivalent im Deutschen für Gehirn explodierend oder so, keine Ahnung, Verstandes. Nein, also es war einfach sehr, sehr herausfordernd für die Epheser. Es war nichts mehr mit Beschwörung und mit Manipulation. Diesen Gott konnte man nicht manipulieren. Aber man konnte eine innige, eine tiefere Gemeinschaft haben mit ihm, als es je zuvor möglich gewesen war. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Versucht nicht, alles selbst zu regeln, alles selbst herbeizuführen, alles kontrollieren zu wollen. Und sagt Paulus, zieht an die Waffenrüstung Gottes. Viele Ausleger und auch ich denken da sofort an die Ausrüstungsgegenstände eines römischen Soldaten. Natürlich, als Bürger des Römischen Reiches, der war Paulus ja, da hatte man ja die römischen Soldaten täglich vor Augen. Ja, im Alltag ist man ihnen ja überall begegnet. Und man kannte die Ausrüstung der römischen Soldaten aus eigener Ansicht sehr gut. Allerdings taucht das Bild der Waffenrüstung, es sind ja sechs Teile, die Paulus hier nennt, zu denen ich gleich noch komme, die sechs Teile dieser Rüstung, die tauchen auch schon in der hebräischen Bibel auf. So in der Weisheit Salomos zum Beispiel, auch in Jesaja, in den Psalmen. Also vielleicht hat Paulus auch daraus geschöpft. Und vielleicht hat er das noch mit dem Bild des Soldaten kombiniert, weil es die Leute so gut kannten. Weil es so schön ist, werfen wir trotzdem einen Blick auf einen römischen Soldaten zur Zeit von Paulus. Genau. Da habe ich übrigens meinen Namen entdeckt, Baltheus, der Schwertgurt. Nein, Scherz. Also, wir werden gleich die sechs Attribute eines römischen Soldaten, die Paulus nennt. Ihr seht hier, es gibt wesentlich mehr Ausrüstungsgegenstände. Und wir kommen gleich noch kurz dazu. Er nennt halt den Schild und den Helm und das Schwert und natürlich die Schuhe. Und jetzt, das waren jetzt nur vier, den Gürtel nennt er, genau. Den Panzer, Brustpanzer. Waren es jetzt sechs? Ich glaube, ne? Genau, also wie gesagt, da hinkt das Bild ein bisschen, weil Paulus auch besonders wichtige Gegenstände, wie zum Beispiel den Wurfspeer, gar nicht nennt. Also er hat da wahrscheinlich so eine Kombination gemacht aus römischer Soldat und auch den Texten in den alten hebräischen Schriften, die diese Ausrüstungsgegenstände und die Waffenrüstung Gottes auch schon erwähnen. Rechts übrigens, das ist ein Bild eines römischen Soldaten, das in Ephesus gefunden wurde, also ein Steinrelief. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sagt Paulus, sehr martialisch zu kämpfen. Aber in diesem nächsten Moment verlässt er, also für einen Moment verlässt er das Bild des Soldaten, weil mit diesem Wort kämpfen, das heißt offensichtlich im Griechischen, ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, Palä, das bedeutet eher ringen. Also er verwendet jetzt plötzlich ein Bild, das aus dem Ringkampf kommt. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu ringen quasi, zu kämpfen. Und auch da schöpft Paulus wieder aus dem Vollen, nämlich aus der Lebenswelt der Menschen. Ringkämpfe waren in Ephesus und auch weit darüber hinaus sehr verbreitet und auch sehr beliebt. Da sehen wir mal so ein Bild aus dem 5. Jahrhundert vor Christus. Und das war jetzt so ein bisschen vielleicht wie das Wrestling heute, nicht ganz so. Das Wrestling heute sind ja offene Schaukämpfe und da tut man sich gar nicht wirklich weh, soweit ich das verstanden habe. Aber das damalige Ringen, das war wirklich eine Sache auf Leben und Tod. Und das war auch nicht fair. Also du konntest dem Gegner auch mit dem Finger ins Auge stechen oder sonst irgendwas machen. Paulus verwendet wahrscheinlich nicht umsonst dieses Bild des Ringens, denn es ist eine sehr viel persönlichere Form. Und er will quasi damit sagen, dass was dich von Gott fernhält, seien es wieder göttliche Mächte, natürlich auch geistliche Mächte, aber auch vielleicht manches in dir drin oder was von außen an dich herangetragen wird, das ist manchmal so wie ein Kampf von Mann zu Mann, ein sehr persönlicher Kampf. Und da geht's auch nicht fair zu. Also sei gewappnet, ja, wappne dich, sei stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wir haben mit Mächtigen und Gewaltigen zu kämpfen, sagt Paulus, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen. Die griechischen Worte, die Paulus hier verwendet, zeigen, dass er eine gute Kenntnis dessen hatte, was da so in der heidnischen Welt um ihn herum vorging. Das ist, denke ich, auch für uns auch ganz gut. Also man soll sich da jetzt nicht mit ins Detail beschäftigen, was es sonst noch für Religionen und Kulte und sonst was hier gibt. Aber man soll so ein bisschen drüber Bescheid wissen, ja, in was für einer Welt lebe ich. Er verwendet da zum Beispiel Bezeichnungen, die hinter diesen Herren der Welt, die Mächte und Gewalten stehen, mit denen auch ägyptische und hellenistische, auch römische Gottheiten bezeichnet wurden. Zum Beispiel auch Dinge, die mit dem Tierkreiszeichen im Zusammenhang hingen. Da gab es auch magische Praktiken, die mit dem Tierkreiszeichen zusammenhängen. Und sicher hat Paulus natürlich auch auf den Artemiskult angespielt. An dieser Stelle möchte ich mich und euch heute Morgen kurz fragen, was sind dann die Mächte und Gewalten, mit denen wir oft zu kämpfen haben noch oder denen wir insgeheim huldigen? Das müssen nicht immer Dämonen oder widergöttliche Mächte sein, kann es auch. Es können aber auch ganz praktische Dinge sein, die uns von Gott wegbringen. Welche Namen haben meine oder unsere modernen Götter und Götzen? Was sind meine Beschwörungsformen und meine Praktiken, die lieber okkult, also das heißt ja nur verborgen, ja, die lieber verborgen bleiben sollten? Wovon muss ich mich abwenden? Wo muss ich einen klaren Cut machen? Was muss ich verbrennen, in Anführungszeichen? Ja, wovon muss ich mich trennen? Ich möchte uns einladen, dass wir einen Moment still sind und kurz darüber nachdenken, uns das vielleicht auch von Gott zeigen lassen. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen, bereit für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit. Die Wahrheit ist, du bist ein geliebtes und wertgeschätztes Kind Gottes. Niemand kann dich aus Gottes Hand reißen. Von Gott darfst du empfangen, wer du bist und wer du werden darfst in ihm. Den Sinn für dein Leben, eine Berufung, ewige Gemeinschaft mit Gott. Mit dieser Wahrheit darfst du dich jeden Tag neu umgürten. Angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. In Christus bist du gerecht gemacht. Er ist für dich am Kreuz gestorben. Sein Blut wäscht dich rein. In seinen Wunden findest du Heilung. Golgatha ist der feste Grund, auf dem du stehen kannst. Schau auf Jesus, den Gekreuzigten. Hab keine Angst. Er wird dich heilen. Er vergibt dir. Er geht mit dir. Und er schenkt dir seine Auferstehungskraft jeden Tag. Diesen Brustpanzer darfst du dir jeden Tag neu anlegen. Er schützt dein Herz. Beschuht an den Füßen, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Du darfst die gute Botschaft weiter tragen und weiter sagen. Mit Freude, nicht aus Zwang heraus. Durch den Heiligen Geist, der in dir eine Quelle ist, der deine Gedanken und Worte lenkt, der dir das richtige Wort oder auch das Schweigen zur richtigen Zeit schenkt, die richtige Geste. Gott rüstet dich aus mit allem, was du brauchst. Zieh dir jeden Morgen diese Bereitschaft, ein Bote oder eine Botin Gottes zu sein, neu an, wie ein gutes Paar Schuhe. Ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Der Glaube, dein Glaube an Christus, ist wie ein Schild, mit Leder überzogen, so war es früher, in Wasser getränkt, sodass die feurigen Pfeile des Angreifers an ihm abprallten und ihn nicht in Brand setzten. Halte deinen Glauben hoch, wie so ein Schild. Halte ihn in Ehren, kenne deinen Glauben. Halte ihn dem Feind, der dich verwunden will, entgegen, jeden Tag neu und sag: Ich weiß, was ich glaube. Ich weiß, wie Gott zu mir steht. Ich weiß, auf welchem Grund ich stehe. Ich gehöre Christus. Und nehmt den Helm des Heils. Christus ist dein Halt und dein Heil. Wann immer dich destruktive Gedanken überkommen, dann kleide deinen Kopf mit diesem Helm der Hoffnung auf das Heil, mit den guten Gedanken Gottes über dich, die du in der Bibel nachlesen oder dir zusprechen lassen kannst, mit Zukunft und Hoffnung, die er für dich hat. Setz ihn dir jeden Tag ganz bewusst auf, diesen Helm der Hoffnung auf das Heil. Und nimm das Schwert des Geistes. Nimm es jeden Tag zur Hand, dein Schwert, das Wort Gottes. Nur wenn du die Bibel gut kennst, kannst du auch mit ihr arbeiten, aus ihr leben, mit ihr das bekämpfen, was dich von Gott entfernen will. Lerne, die Bibel zu gebrauchen, in der Kraft Gottes. Und zuletzt betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen. Ohne Gebet füreinander, für unseren nahen und auch unseren fernen Nächsten, wie wir es vorhin auch getan haben, geht es nicht. Wir alle fallen von Zeit zu Zeit. Aber, sage ich jetzt mal ganz martialisch, ich gucke gerne Ritterfilme, wir sind Waffenbrüder, ja, Waffengeschwister, wenn man so will. Wir stehen gemeinsam in der Arbeit am Reich Gottes und ein Stück weit auch gemeinsam im Kampf. Das sind durchaus auch geistliche Kämpfe, die wir gar nicht, manchmal wissen, was da alles in der geistlichen Welt abgeht. Das müssen wir auch gar nicht unbedingt wissen, denn wir stehen auf Christus, auf seinem Grund. Und wir stehen zusammen. Und wenn einer von uns mal fällt, dann hilft der andere oder die andere ihm wieder auf. Wir können füreinander beten. Und uns Vergebung zusprechen, einander ermutigen und auch ermahnen, wo es nötig ist. Gott ist größer als alles, was aus unserem Innern kommt und uns versklaven will. Größer als alle menschlichen und geistlichen wieder göttlichen Mächte, die uns binden wollen, die verhindern wollen, dass wir unser Licht scheinen lassen, dass wir unseren Platz in der Welt einnehmen, den wir von Gott erhalten haben. Gott ist größer als das alles. Er, der in göttlicher Gestalt war, der erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Amen.